HR Info, der Tag in Hessen.
Ich bin Gabi Beck, hallo. Sie war täglich in den Verkehrsnachrichten. Lange Staus auf der A66 und dann eine Sprengung. Die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden. Seitdem, im November 21, als sie gesprengt wurde, wird kräftig gebaut. Und jetzt schließt sich die Lücke über dem Salzbachtal. Das letzte von 4 Teilstücken der neuen Autobahnbrücke der A66 wird in Position geschoben. Es ist 55 Meter lang und tonnenschwer. Damit wird ein wichtiges Etappenziel beim Neubau der Salzbachtalbrücke erreicht. HR Info Wiesbaden-Reporterin Birgitta Söhling meldet sich von dort und beschreibt, was sich gerade tut.
Es ist ein Meilenstein beim Neubau der Salzbachtalbrücke der A66. Seit der Sprengung klafft ein Loch von 300 Metern in der Fahrbahn. Heute hat es sich wieder geschlossen. Das letzte von 4 Teilstücken des Stahlkörpers, auf dem künftig die Fahrbahn verläuft, wurde in Position geschoben. Ulrich Neuroth von der Autobahn GmbH des Bundes.
Ich habe mich gerade mit dem Stahlbauer unterhalten. Sie sagten Brückenschlag. Ich habe gesagt, das kann man ja vergleichen mit dem Richtfest im Hochbau. Ne? Und es ist auch so.
Seit der Sprengung im November 2021 sind 6 Betonpfeiler im Salzbachtal emporgewachsen. Parallel dazu wurde auf einer Seite der Stahlkörper zusammengeschweißt und in 4 Teilstücken nach und nach hinten angesetzt und hinübergeschoben. Das läuft mit hydraulischen Pressen und Stahlseilen über Zug und Druck, erklärt Ulrich Neuroth.
Die Pressen, die haben so einen Hub von, ich glaube, 70, 80 Zentimetern und da müssen immer die Seile umgespannt werden. Also der Hub, sie fahren den Stempel raus, lösen dann die Seile wieder, fahren den Stempel rein, machen wieder fest und wieder ein Stück vor. Und dann ziehen sie quasi die Brücke wie am Seil über die Pfeiler her.
Der Stahlkörper der Brücke ist inzwischen 300 Meter lang und 3.500 Tonnen schwer. Nach vorn schiebt er sich frei über den Abgrund. In der Mitte rutscht er über die Pfeiler. Bauleiter Matthias Achauer.
Das sind so Teflon-Auflagerplatten und die werden auch, sag mal, mit einem Schmiermittel entsprechend versehen, sodass auch der Körper, auch wenn der sehr schwer ist, darauf gleiten kann. Und das sind doch sehr leistungsfähige, hochleistungsfähige Pressen, die das machen. Und die über diese Litzenheberanlage sozusagen den Stahlkörper dann in Bewegung setzen.
Der Bund will seine Schlagzahl bei der Brückensanierung in Deutschland von unter 200 auf 400 pro Jahr erhöhen, betont Professor Gero Marzahn aus dem Verkehrsministerium. Deutschlands oberster Brückenbauer ist aus Berlin gekommen, um beim Brückenschlag der Salzbachtalbrücke dabei zu sein.
Immer ein Volumen von knapp 150 Millionen. Wir sind also stolz darauf, dass wir hier investieren können, damit dieses Loch, was wir im Augenblick haben, in der A66 möglichst schnell geschlossen werden kann.
Bis endlich wieder Verkehr über die Salzbachtalbrücke der A66 rollen kann, dauert es aber noch bis Ende des Jahres. Denn es bleibt noch einiges zu tun, erklärt Bauleiter Matthias Achauer.
Die endgültigen Lager müssen noch eingebaut werden. Dann müssen die Fertigteilplatten noch aufgelegt werden. Und darauf kommt dann sozusagen die Fahrbahnplatte, die hergestellt wird. Und darauf kommen dann 2 Gussasphaltschichten. Die Schutzeinrichtungen sind natürlich noch erforderlich, dass auch die Verkehrsteilnehmer hinterher sicher dann über diese Brücke fahren können.
In Wiesbaden wartet man sehnsüchtig darauf, denn die Stadt leidet massiv unter dem Durchgangsverkehr. Verkehrsdezernent Andreas Kowoll.
Wir haben 3 Hauptausweichrouten und insbesondere die über den ersten Ring ist natürlich sehr schädlich für die Innenstadt. Da gibt es viele Staus, da wohnen viele Menschen und das ist eine hohe Belastung für alle, für Verkehrsteilnehmer, aber auch für die Bewohner.
Seit der Sprengung laufen die Arbeiten hier tatsächlich wie am Schnürchen. Der Verschub des letzten Teilstücks war eigentlich für Ende April geplant. Die Brückenbauer sind ihrer Zeit also um 4 Wochen voraus und froh darüber, etwas Puffer zu haben. Denn am Jahresende, da sind sich alle einig, will man hier in Sichtweite der großen Henkel-Sektkellerei die Korken knallen lassen.
Die Salzbachtalbrücke nimmt Gestalt an. Der Brückenschlag ist vollzogen und so können Ende des Jahres die ersten Autos wieder darüber rollen. Birgitta Söhling hat die Arbeiten für uns beobachtet. Schnupfen, Husten, Fieber in den letzten Monaten, eine Plage in Hessen, denn wieder sind ungewöhnlich viele Menschen krank. Das hat auch Folgen für die Unternehmen. Nicht nur die Löhne müssen weitergezahlt werden, auch der Betrieb muss ja weiter laufen. Da ist Kreativität gefragt. Jutta Nieswand berichtet.
Seit fast 10 Jahren arbeitet Lisa Mariende im Hotel Best Western an der Friedberger Warte in Frankfurt. Sie ist die stellvertretende Rezeptionsleitung. In den letzten Monaten hat sie hier die Stellung gehalten.
Ich bin immer da. Also ein Schnupfen hält mich nicht davon ab, hier vorne an der Rezeption zu stehen. Also ich kann verstehen, dass andere Leute dann, wenn sie sich nicht gut fühlen, nach Hause gehen. Und ich bin auch immer eine der Ersten, die dann einspringt. Aber ich weiß nicht, ich habe das so von meinem Vater wahrscheinlich, weil man Angst hat, was zu verpassen oder so. Ich weiß nicht. Oder so ein Pflichtbewusstsein halt.
Doch nicht alle Mitarbeiter sind so robust. Ihr Chef Michael Mauersberger erzählt, dass es seit letztem November mehr Krankheitsfälle gab, als er das vor Corona in den Wintermonaten erlebt hat.
In der Küche zum Beispiel hatten wir teilweise die Hälfte der Köche im Krankenstand. Ja? Da kam vielleicht auch der eine oder andere erschwerte Krankheitsfall oder vielleicht auch ein Unfall dazu. Aber in Summe hat sich das schon deutlich erhöht. Und an dem Beispiel sieht man, wie dramatisch das dann auch ist. Denn das muss ja von den Kollegen, die dann noch da sind, alles aufgefangen werden.
Natürlich haben diese Kollegen nicht alles auffangen können. Also hat sich Michael Mauersberger einiges einfallen lassen, um den Ausfall irgendwie zu kompensieren, damit die anfallende Arbeit überhaupt machbar ist.
Wir haben hier in unserem à la carte Restaurant zum Beispiel die Karte verkleinert, so dass dort nicht mehr zwei Köche stehen müssen, sondern dass es einer alleine schafft. Der muss natürlich gut vorbereitet sein, also die Prozesse genau anschauen, einen Plan B entwickeln. Und wenn alle Stränge reißen, dann gibt es einen hochwertigen Flammkuchen, der fertig gebacken kommt und den unsere Servicemitarbeiter in einen neuen Ofen warm machen können.
Allerdings gibt es im Hotel natürlich auch Bereiche, da hat er dann die Kräfte bündeln müssen, um beispielsweise den Zimmerservice aufrechtzuerhalten. Dafür hat er zeitweilig das Apfelweinlokal Friedberger Warte geschlossen und damit auch auf Umsatz verzichten müssen. Auch in der Biobäckerkette Kaiser in Mainz-Kastell ist der Krankenstand hochgeschnellt, erzählt Personalleiterin Susanna Kubura.
Es war eigentlich ähnlich, würde ich sagen, wie in der Pandemie auch. Also es war immer in Wellen. Wenn es dann anfing, war es eigentlich auch nie absehbar, wie viele Menschen fallen jetzt aus in den nächsten Tagen, Wochen. In der Produktion war es dann tatsächlich so, da haben wir in den Teams dann umverteilt, Teams, die weniger betroffen waren, von da dann Mitarbeitende eben in den anderen Bereich gesendet.
Auch in den Filialen haben Mitarbeiter ausgeholfen, sind zum Beispiel auch zum Arbeiten von Frankfurt nach Darmstadt gefahren, haben dafür dann auch Fahrgeld bekommen oder ein Dienstauto. Führungskräfte haben auch mal am Ofen gestanden und mitgebacken. Anstrengend ist diese Zeit für alle. Auch für die Rezeptionistin Luise Mariende im Hotel.
Es war schon anstrengend, wenn man dann die Arbeit für zwei oder drei Leute machen musste. Aber wir haben es immer hinbekommen, würde ich mal sagen. Das ist halt so in der Gastronomie-Hotellerie. Das kriegt man schon von Anfang an in der Ausbildung mit.
Und ein bisschen Stolz schwingt da auch mit.
Krankes Personal. Was macht das mit hessischen Unternehmen? Jutta Nieswand ist der Frage nachgegangen. Es geht wieder los. Das Online-Bewerbungsportal für den Hessischen Gründerpreis ist geöffnet. In diesem Jahr ist es bereits die 21. Auflage. Mitmachen können JungunternehmerInnen und Start-ups, die ihren Firmensitz in Hessen haben und die nicht länger als 5 Jahre am Markt sind. Regionalpartner für den Hessischen Gründerpreis ist nach 2017 zum zweiten Mal die Stadt Darmstadt. hr-info-Reporter Raphael Stübig berichtet.
Das Interesse am Hessischen Gründerpreis ist auch in diesem Jahr wieder riesig. Bereits vor dem offiziellen Bewerbungsstart sind bei Projektleiterin Elisabeth Neumann rund 80 Anfragen eingegangen. Dabei winkt den Siegern zwar kein Preisgeld, aber dafür große Aufmerksamkeit und wertvolle Kontakte, die mit Geld nicht zu bezahlen sind.
Das heißt, wir wollen Türen öffnen und deswegen haben wir auch ein großes Netzwerk, was dahinter steht, in verschiedenen Bereichen. Man bekommt ein professionelles Video geschenkt, das man mit nutzen kann, was auch hilft, sich damit zu präsentieren.
Das kann Dr. Max Fries bestätigen. Er ist Mitbegründer von Magnotherm. Das Darmstädter Unternehmen hat den weltweit ersten Getränkekühler mit umweltfreundlicher Magnettechnologie entwickelt und mit dieser Innovation 2019 den Hessischen Gründerpreis gewonnen.
Es war eine Eintrittskarte letztendlich auch in den Vorstandsbereich von vielen etablierten Unternehmen. Deswegen ist es in dem Stadium, glaube ich, wesentlich mehr wert als Geld. Es ist einfach eine Eintrittskarte in ein großes Netzwerk und von dem profitieren wir bis heute.
Vor allem dann, wenn es ums große Geld und die Suche nach Investoren geht. Da hat Magnotherm vom Netzwerk des Hessischen Gründerpreises enorm profitiert. Als Partner und Unterstützer des diesjährigen Gründerpreises ist die Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt dabei, die allein im letzten Jahr 20 neue Start-up-Unternehmen mit insgesamt rund 8 Millionen Euro eine Anschubfinanzierung gegeben hat, sagt Vorstand Dr. Sascha Arnert.
Wir unterstützen auch mit Beratungsleistungen, mit unseren Netzwerken, die wir zur Verfügung stellen können. Wir sind in der Region bestens vernetzt und wir haben ja hier eine sehr aktive Gründerszene, gerade in Darmstadt. Das ist natürlich etwas, wo wir uns auch auskennen, vermitteln können und helfen können, die Ideen am Ende zu verwirklichen.
Seit 6 Jahren gibt es in Darmstadt auch das Technologie- und Gründerzentrum HUB 31 mit Platz für ca. 50 junge Startup-Unternehmen. Der Geschäftsführer Professor Klaus-Michael Arendt ist auch einer von vielen Botschaftern im Land für den Hessischen Gründerpreis.
Und wir leben halt davon, dass wir neue nachhaltige Geschäftsmodelle bei den Gründern auch entdecken oder auch mitentdecken helfen. Und das ist meine Motivation. Und wir merken das, dass die Menschen einfach auf die Gründer aus dem Gründerpreis aufmerksam werden, ob kleine oder große Unternehmen. Und das ist der Eintritt für manches, was da kommen mag.
Verliehen wird der Hessische Gründerpreis in 4 Kategorien: innovative Geschäftsidee, zukunftsfähige Nachfolge, gesellschaftliche Wirkung und Gründungen aus der Hochschule. Die Bewerbungsphase läuft ab jetzt und geht bis Ende Juni.
Bewerbungen laufen für den Hessischen Gründerpreis. Raphael Stübig hat darüber informiert. Haben Sie gewusst, dass im Empire State Building ein Teil aus Hessen verbaut ist? Im Foyer des berühmten Gebäudes in New York City, da hängt nämlich ein Stück geschliffener Lahnmarmor als Verzierung an der Wand. Der Rohstoff wurde rund um Limburg und Weilburg in den Steinbrüchen dort abgebaut und bis ins 20. Jahrhundert hinein in die ganze Welt verkauft. Diese und weitere Erfolgsgeschichten der hessischen Industriekultur gibt es nun im Oberhessischen Museum in Gießen zu sehen. Made in Germany, globale Industriegeschichte. HR-Reporter Marc Klug war dort.
Die Ausstellung ist zum Teil auch was zum Anfassen. Hier liegt etwa auch ein Stück Lahnmarmor. Es ist ungeschliffen, sieht wie ein Stein aus und fühlt sich auch so an. Aber geschliffen, dann kann der Rohstoff ein prunkvoller Wangschmuck sein und das nicht nur im Empire State Building, auch in Hessen, im Schloss Weilburg oder im Wiesbadener Schloss Biebrich ist Lahnmarmor verbaut. Von Hessen aus in die Welt und genauso auch in Hessen von Bedeutung. So kann man das Motto der Ausstellung zusammenfassen. Museumsleiterin Katharina Weig-Joch hat mir gesagt:
Made in Hessen, globale Industriegeschichten zeigt hessische Innovationen und Erfindungen, von denen man vielleicht noch nicht so viel gehört hat. Lustige, bahnbrechende, überraschende Produkte, von denen ich nicht wusste, dass die wirklich aus Hessen stammen.
Ein anderes Beispiel, die Einbauküche. Ja, auch die kommt aus Hessen. In den 1920er Jahren hatte die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky aus Frankfurt eine frühe Version der Einbauküche gebaut. Und damit hat sie andere Hessen inspiriert. Die Firma Sell aus Herborn hat circa 30 Jahre später die allererste Großküche für Flugzeuge entwickelt. Und auch heute noch wird in einigen Flugzeugen in einer Küche aus Herborn gekocht. Die Ausstellung zeigt aber auch Misserfolge. Zum Beispiel, dass Opel früher auch einmal Fahrräder gebaut hat, die hat aber kaum einer kaufen wollen. Auch deshalb gilt, eine solch ausführliche Sammlung der Industriekultur gab es in hessischen Museen bisher noch nicht zu sehen. Von der Idee vor 4 Jahren zur fertigen Ausstellung war es aber ein Kraftakt. Alleine hätte das Oberhessische Museum das nicht geschafft. Deshalb hat es mit den Museen in Rüsselsheim, Borken und Offenbach zusammengearbeitet. Darüber freut sich besonders Christina Reinsch. Sie ist Geschäftsführerin beim Museumsverband Hessen.
Wir haben in Hessen kein landesweites Industriemuseum, wie es andere Bundesländer haben. Das ist eine offene Flanke sozusagen. Und deshalb war es uns auch so ein wichtiges Anliegen, mit dieser Ausstellung zu zeigen, dass hessische Industriegeschichte, hessische Industriekultur über ganz viele Objekte zu erzählen ist und sich über die ganze Landschaft hier verteilt.
Im Oberhessischen Museum ist die Ausstellung noch bis zum 15. Oktober zu sehen.
Lahnmarmor zum Anfassen zum Beispiel und andere interessante Objekte hessischer Industriegeschichte. Eine Ausstellung in Gießen. Marc Klug hat sie für uns besucht. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.